Creative Loud.
Hi und willkommen bei einer neuen Folge von Creative Loud.
Hallo.
Hallöchen.
Wir haben heute einen neuen Special Guest bei euch und diesmal ist es wirklich special.
Ein externer Special Guest.
Ja, wir dachten, wir laden mal ein paar Gäste ein und unser erster Gast ist der liebe Tim. Hi.
Hi, Tim.
Hallo zusammen.
Ja, Tim, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Bist ja nicht zum ersten Mal bei uns. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir heute mal eine Folge zusammen aufnehmen können.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und vielen Dank für die Einladung. Ich habe gerade gehört, dass ich der erste Gast sein darf in diesem Format und das freut mich nochmal umso mehr.
Sehr schön.
Wir haben erstmal so ein Brainstorming gemacht und dann kam natürlich erstmal die Person auf, mit der wir schon immer mal zusammengearbeitet haben und dann ist das natürlich auch cool, wenn du da auch Bock drauf hast. Deswegen bin ich schon richtig gespannt.
Wie geht's euch denn so?
Ich bin irgendwie aufgeregt.
Vicky ist eben die ganze Zeit schon, hat schon so Atemübungen gemacht, weil sie wieder aufgeregt war vor jeder
Frage. Ich weiß auch gar nicht, warum. Wenn ich jetzt 2 Minuten dran bin, ist es eh
es
egal.
Sich auch
aber
nicht.
Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Doch, es liegt an dir, Tim.
Eine Minute der 2 haben wir ja schon fast rum.
Okay, gut.
Ja, wir haben uns überlegt, also ich glaube, weil ich dich, Tim, eigentlich gar nicht so krass kenne wie die Vicky, habe ich mir überlegt, ich frage dich jetzt einfach mal so ein paar Sachen, die mich interessieren und auch wahrscheinlich die Zuhörer interessieren, um dich besser kennenzulernen. Dann haben wir nämlich 2 Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Genau, und das, ich würde einfach mal ein paar Sachen fragen, dann kannst du ja darauf antworten und vielleicht ergeben sich ja dann noch coole, interessante Gespräche.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Ja, stell dich doch einfach mal vor.
Ja, das ist immer eine sehr, sehr schöne Frage. ja, stell dich vor, ich bin der Tim Weber, bin 35 Jahre alt, wohne in Manderscheid mittlerweile, bin verheiratet, habe 2 Kinder, bin seit dem 1.9.2016 selbstständig im Bereich der, ja, ganz übergeordnet gesagt, Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung. Und ja, mittlerweile ist es so, dass ich Unternehmen berate und auch Einzelpersonen berate bei verschiedensten Gesundheitsfragestellungen. Und ja, jüngst auch mich als Buchautor betiteln darf. Das heißt, im März, Mitte März durfte ich mein erstes Buch präsentieren und vorstellen.
Voll cool.
Das liegt auch hier vor uns tatsächlich.
Ja, wir haben netterweise ein kleines Geschenk bekommen. Und ich bin auch schon wirklich sehr gespannt und ich werde das auf jeden Fall lesen.
Stimmt, ihr könnt das doch in eurem Buchtreff, könnt ihr das lesen, Vicky und
Helena.
Das
wollte ich auch noch erzählen.
Gehst du in einem Buchtreff?
Ja, pass auf, also, ich würde gerne mehr lesen in meinem Leben. Ich habe auch eine große Büchersammlung, also was heißt groß, aber ich habe definitiv viele Bücher zu Hause dafür, dass ich eigentlich gar nicht lese. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie blöd. Und ich komme aber nicht dazu, weil wenn ich abends nach Hause komme oder Freizeit habe, dann habe ich irgendwie immer andere Dinge im Kopf, als mich jetzt hinzusetzen und zu lesen. Ich glaube, das ist einfach so ein Problem mit meiner inneren Unruhe. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dann glücklicherweise hier 2 Kolleginnen aus dem Team, und zwar die Leni und die Helena. Und die beiden haben ähnlich so gedacht, dass sie auch nochmal gerne einfach konzentriert an ihrem Buch lesen wollen. Und deswegen haben wir jetzt seit ein paar Wochen unseren Bücherclub eröffnet, wo wir uns einfach dann treffen nach der Arbeit und so 1-2 Stunden einfach dann bei mir auf der Couch sitzen und jeder liest so sein Buch. Und wir tauschen uns auch ab und zu aus, was bei dem anderen so passiert ist. Und wir haben dann einfach diese Zeit geblockt, um einfach unsere Bücher zu lesen und das als festen Termin zu haben.
Okay.
Und jeder liest aber sein eigenes Buch. Also wir sitzen dann da wirklich ganz still da und jeder liest sein Buch. Aber wir haben wirklich alle dann, also es ist immer richtig cool. Und wir ziehen das auch bisher ganz gut durch. Und ich habe auch schon richtig Erfolg, dass ich erst bald mein erstes Buch fertig gelesen habe.
Yay.
Finde
ich echt eine coole Methode.
Aber noch cooler wäre es eigentlich, wenn ihr alle ein Buch lest und im Nachhinein das so
alle das vom Tim
seziert und auseinandernimmt.
Genau. Das wäre natürlich nochmal die nächste Stufe, aber wir wollten erstmal damit starten, überhaupt was zu lesen. Aber wir können ja gerne dein Buch dann besprechen, wenn du das willst.
Ja, gerne. Ich freue mich über jedes Feedback.
Ja.
Wir haben 3 Podcast-Folgen Zeit und dann ist das Buch fertig gelesen, dann reden wir drüber.
Es ist ja zum Glück nicht so, also es sieht nicht so aus wie so ein Brecher, den man jetzt, wofür man jetzt 3 Jahre braucht,
das
sondern
ist gut
ich glaube,
das
schaffe ich.
Ja,
das schaffe ich.
Ja, also An einem verregneten Samstagnachmittag kriegt man das gelesen auf jeden
Fall. Sehr gut.
Also dadurch, dass du ja eben schon durch die Frage, wer bist du, stell dich mal vor, schon beantwortet hast, was du machst, fände ich es jetzt mal ganz interessant. Vielleicht könntest du ja mal so ein bisschen über dein Buch erzählen.
Ja, also mein Buch ist zunächst mal geschrieben für Menschen, die das Gefühl haben, so ein Stück weit auf der Stelle zu treten, ihren eigenen Lebensstil auch so ein Stück weit in Frage stellen. Und es ist mit der Motivation geschrieben, zum einen Menschen für eine gesündere Lebenseinstellung zu begeistern.
Hm.
Also es ist auch, also mir war wichtig, es als Geschichte zu schreiben und nicht als Ratgeber, weil Ratgeber lesen ist doch immer irgendwo so ein bisschen langweilig, ja, vielleicht auch.
Das fühle ich sehr.
Und es geht mir auch jetzt gar nicht darum, irgendwie so als Oberlehrer rüberzukommen, sondern es hat eben, soll die Fantasie anregen. Es soll auch natürlich den Menschen zum Nachdenken bringen, weil der Untertitel, also eine Geschichte über Körper, Geist und Seele und die Frage, warum wir nicht tun, was wir lieben, ist doch dann eine Sache, mit der sich doch dann der ein oder andere vielleicht ein Stück weit auseinandersetzen möchte. Und ja, zum Inhalt ist es so, dass ein junger Journalist namens Heinrich wird zu seinem Chef ins Büro zitiert und er rechnet eigentlich damit, dass er Ärger bekommt und eine Standpauke gehalten bekommt, aber es kommt anders, er wird mit einem recht großen Auftrag beauftragt und er rechnet dann halt eben zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass der Auftrag und die Arbeit an diesem Projekt sein Leben grundlegend verändern wird.
Ja, okay. Ja.
Hört sich eigentlich echt voll interessant an. Und gerade dieser Untertitel mit dem, warum wir nicht das tun, was wir lieben. Ich meine, viele machen ja wirklich das im Beruf, was sie lieben, aber ich glaube, das könnte echt noch sehr viele mal ein bisschen anreizen, nochmal über solche grundlegenden Entscheidungen nachzudenken.
Ja, also das ist halt eben so meine Wahrnehmung, auch in meiner anderen Arbeit, dass oder beziehungsweise kann ich es andersrum ausdrücken, für mich bedeutet Gesundheitsförderung im Allgemeinen auch immer, dass man an seiner Persönlichkeit arbeitet, beziehungsweise umgekehrt ausgedrückt, dass es genau, dass wenn man das oder wenn man immer das tut, was man nicht möchte oder umgekehrt nicht das tut, was man liebt, dass es einen früher oder später, ja, ein bisschen platt und hart gesagt, aber natürlich krank macht.
Ja, ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Stimmt.
Das steckt halt so ein Stück weit auch drin, ja.
Und wie kamst du jetzt so auch generell auf deinen Berufszweig? Also hat dich das schon dein ganzes Leben lang interessiert? Hast du damit schon immer irgendwie zu tun gehabt oder wie kamst du da drauf?
Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage und auch eine spannende Frage. Also irgendwann stellt sich ja jeder Mensch oder jeder junge Mensch die Frage, was möchte ich mal werden?
Mhm.
So eine kleine Anmerkung mit meinem heutigen Kenntnisstand ist, dass die Frage danach oder sich die Frage zu stellen, was ich werden möchte, eigentlich totaler Quatsch ist, weil alles ist bereits in dir, du musst es halt eben nur irgendwie freischaufeln.
Oh, das finde ich einen guten Ansatz.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist interessant.
Ja.
Genau, aber damals war ich halt noch nicht so weit. Ich hatte das letztens mal so ein Stück weit zurückverfolgt und zwar ging es dann darum, als mich auch jemand gefragt hat, wie alt ich dann da zu der Zeit war, als ich mir diese Frage gestellt habe. Ich sage jetzt einfach mal so 19, 20 Jahre.
Mhm.
Das heißt also, ich habe eine Ausbildung gemacht zum technischen Zeichner und da war dann für mich irgendwie klar, das ist nicht das, was ich liebe und auch dieses platte 9-to-5 im Büro sitzen ist auch nicht meine Welt. Also musste da irgendwo so die Suche nach Antworten auf diese Frage weitergehen. Und dann ist es so, dass mein Vater mich mit einer Frage konfrontiert hat, die mir da sehr geholfen hat. Und zwar hat er die Frage so oder so ähnlich formuliert, dass ich mir doch mal darüber Gedanken machen soll, für was ich gedacht worden bin. Also was ist meine Aufgabe? Also heute sagt man Start with Why oder finde dein Warum, der Zweck deiner Existenz. Das sind ja halt eben so Formulierungen, die man jetzt da mittlerweile kennt. Zu der Zeit war mir das noch nicht so klar. Und auch die Tragweite dessen, mir darüber Gedanken zu machen, war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar. Aber bis heute bin ich ihm halt eben sehr dankbar dafür, dass er diesen Impuls gesetzt hat und dass er mir, dass er diese Gedankengänge in mir natürlich dann auch so losgetreten hat. Und dann war es dann so, dass ich mir vorgestellt habe, ich lebe in einem kleinen Dorf. Und jeder in diesem Dorf hat irgendwie eine Aufgabe. Der eine kann gut schneidern und macht die Kleider für die Menschen. Der andere kann gut mit Holz arbeiten. Der baut die Möbel. Also so etwas, plakativ und so ein bisschen romantisch gedacht.
Ja.
Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, okay, was möchte ich in diesem Dorf für eine Aufgabe übernehmen? Und dann ist mir dann recht schnell klar geworden, dass so materieller Besitz natürlich schön ist und ich habe auch nichts dagegen und ist alles cool, aber alles irgendwo seinen Wert verliert, wenn man nicht gesund ist.
Ja, das stimmt.
Und durch ja, einen recht aktiven Lebensstil, durch auch ambitionierten Sport, den ich betrieben habe, hat mich so das Thema Bewegung und Gesundheit im Allgemeinen schon die ganze Zeit interessiert und habe mich damit beschäftigt und dann ja, habe ich den Entschluss gefasst, auch meinen beruflichen Weg in diese Richtung zu gehen. Mhm. Habe dann Gesundheitsmanagement studiert und ja, so ist dann eins zum anderen gekommen.
Sehr voll cool. Interessant. Ich finde irgendwie dieses Bild mit diesem Dorf richtig cool. Ja, also da bin ich gerade die ganze Zeit hängen geblieben, weil ich mir so dachte, was wäre denn dann mein Beruf in diesem Dorf? Weißt du was, Lina, was deins wäre?
Ich glaube, meins wäre auch einfach so, die Leute mit kreativer Kunst oder so zu beeindrucken.
Da habe ich auch direkt dran gedacht.
Irgendwas irgendwie so, weiß nicht, das Dorf, glaube ich, schöner gestalten dadurch.
Ich habe auch daran gedacht, direkt so irgendwie das Leben durch die Kunst verschönern. Aber dann denke ich, wenn man das so ganz unterbricht, ist es ja nicht so essentiell wichtig. Irgendwie hört sich das blöd an, aber es ist kein...
Ja,
also
ich weiß, was du sagen willst.
Und dann dachte ich dann eher dran, dass ich dann auch bereit wäre, glaube ich, für Garten und Nahrung zu sorgen.
Geil.
Glaube ich zumindest.
Also bist du dann der Kartoffelanbauer.
Ja, wenn die Kunst keinen Platz hat, dann als zweite Stelle.
Naja gut, ich weiß jetzt nicht, ob wir das Fass aufmachen wollen an der Stelle, aber Kultur und Kunst ist ja auch für das Gemeinwohl sehr, sehr wichtig.
Vielleicht redet man sich da ja selber immer ein bisschen zu runter, weil man denkt, man kann auch ohne überleben, aber eigentlich macht es ja schon die Qualität des Lebens aus.
Ja, ist allein, wenn du dir vorstellst, du sitzt in einem Raum, der kahl und trist ist, oder du sitzt in einem Raum, der wirklich schön eingerichtet und mit schönen vielen Bildern und bunten Farben. Das ist ja auch, dein Gemüt ändert sich ja dann auch.
Oder wenn wir dann auch das Fass Musik aufmachen.
Ja, stimmt.
Ja, oder du lebst in einem Dorf, das irgendwie nur asphaltiert ist, oder in einem Dorf, das halt schön mit Blumen und sonstigen Aspekten verschönert ist.
Stimmt, also das hat auch viel Einfluss auf die Gesundheit. Psychisch, glaube ich, halt in dem Sinne.
Doch, dann bleibe ich doch bei der Kunst. Und wenn dann keiner meine Kunst sehen will, dann pflanze ich Kartoffeln an.
Naja.
Ja, voll cool.
Ja, cool. Also im Prinzip hast du mir jetzt schon sehr viele Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe, beantwortet. Vielleicht willst du einfach mal weitermachen?
Ich wollte noch so fragen, wenn du dich jetzt in so einem Satz beschreiben müsstest, du meinst ja schon, diese Gesundheit wäre so ein großer Punkt, aber wie würdest du das jetzt jemandem beschreiben, der dich auch wirklich gar nicht kennt und gar nicht so praktisch dich vor dir stehen sieht, sondern, ja, weißt du, wie ich das meine?
Ja. Während du die Frage formuliert hast, habe ich schon überlegt, wie ich das jetzt sagen soll. Also beschreibe dich in einem Satz. Wow.
Oder vielleicht eher so, wie würdest du deine Tätigkeit oder deine Aufgabe beschreiben? Einfach dann den Leuten versuchen, das Beste aus ihrem Leben mitzugeben im Thema Gesundheit? Oder?
Ja, ich würde es mittlerweile fast schon gar nicht mehr auf das Thema Gesundheit reduzieren.
Mhm.
Menschen dabei zu helfen, wieder das Vertrauen zu finden, ihrem Herzen zu folgen.
Wow, das hört sich nach einem riesigen Projekt an. Das hört sich schon nach so einer Mammutaufgabe an. Bist du dann nicht auch oft mit so Negativität konfrontiert? Also
ja, dabei glaube ich halt so ein Stück weit auch an das Gesetz der Resonanz. Das heißt also, das, was man selbst aussendet, zieht man an. Und wenn man selbst irgendwie Positivität aussendet, dann kommen natürlich auch Menschen zu einem, die bereit sind, da irgendwie was zu verändern, die halt auch bereit sind, das selbst in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, alleine schon durch meinen Auftritt auch in den sozialen Medien oder auch so insgesamt, glaube ich, wird recht schnell klar, dass man jetzt nicht irgendwie mich aufsucht, wenn man keinen Bock hat, selbst Verantwortung zu übernehmen.
Stimmt, das
ist berechtigt, ja.
Das ist ja dann leider der erste Schritt, der schon mal getan werden muss, dass man das reflektiert hat und weiß, wo die Baustellen sind.
Ja.
Hast du denn da einen Tipp an jemanden, der noch gar nicht so mal sich irgendwie dann damit beschäftigt hat, wie man da so anfangen kann mit? Also mit Verbesserungen oder sonst was?
Einstellungen vielleicht auch so.
Ja, im Kern geht es halt, denke ich schon, um das Thema oder beziehungsweise das Stichwort Selbstverantwortung. Also, dass man sich halt bewusst macht, dass man selbst der, ja, wenn man es in Bildern ausdrücken möchte, selbst der Kapitän ist auf dem Schiff seines Lebens, ja, und das Steuer nun mal selbst in der Hand hält.
Du hast so gute Metaphern, ey. Ja.
Das etwa schon mal vor Autor zu werden.
Ja, also das wäre halt eben so eine Sache, die mir jetzt dann da spontan einfällt.
Ja,
häufig sind wir ja dann schon irgendwo so dabei, die Ursachen für unser vielleicht doch oder negative Aspekte in unserem Leben im Außen zu suchen.
Mhm.
Das ist natürlich auch nicht immer so angenehm und viele sind auch ganz offen gesprochen nicht bereit dazu, aber letztendlich ja, sich klar zu machen, dass all das, was in deinem Leben ist, du selbst in irgendeiner Art und Weise angezogen hast, und vielleicht noch ergänzend dann, dass Dinge, die im ersten Moment negativ erscheinen, vielleicht im zweiten und dritten hinschauen, gar nicht negativ sind, sondern darin eine sehr, sehr wichtige Botschaft für dich gesteckt hat, die dich dann wiederum einen nächsten Schritt weiterbringt.
Gerade diese zweite Message jetzt mit dem, dass man vielleicht auch mal überdenken muss, dass nicht alles schlecht ist, da merke ich oft dran, dass ich da meine Baustelle habe, weil man oft so in Gewohnheiten oder in Denksätzen so verfahren ist und man Dinge vielleicht dann im ersten Moment als negativ auffängt. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, kann auch, es hört sich blöd an, aber auch vieles Negatives in was Gutes getan werden. Allein wenn es um Persönlichkeitsentwicklung oder
Erfahrungen
geht, geht oder sowas. Deswegen finde ich das auch sehr interessant.
Das stimmt, da bin ich, glaube ich, auch genau wie du. Also am Anfang lässt man sich davon echt noch runterziehen, aber wenn man dann auch mal Zeit hat, auch länger darüber nachzudenken, dann merkt man eigentlich, wie wichtig das auch manchmal ist, dass man auch einfach daran wächst und selber merkt auch, dass das einem weiterbringt und dass es halt dazugehört, ne? Mhm.
Ich habe immer so ganz Klischee, also ich weiß nicht, ob es klischeehaft klingt, aber ich denke immer so an dieses große Konzept von Schicksal, dass alles so dann doch irgendwie so seinen Sinn hat, aber jetzt so ganz vereinfacht so.
Kennst du denn die genaue Bezeichnung von dem Wort Schicksal?
Nee, kannst du mir die sagen?
Ja, also Salos ist die Heilung, das heißt, du wirst in die Heilung geschickt, bedeutet alles, was... Also ich denke halt, das ist jetzt auch ein Stück weit ein Inhalt des Buches, dass ich ja selbst der Meinung bin oder beziehungsweise auch so ein bisschen dafür plädiere, dass wir da ein Umdenken brauchen, weil wir halt eben so, wie wir jetzt eben gesagt haben, negative Ereignisse immer irgendwo direkt als negativ abstempeln, aber dann nicht nicht bereit sind, nochmal hinzuschauen. Ja. Und vor allem auch, wenn wir das Thema Schicksal dann thematisieren, ist es ja so, dass wir jetzt irgendwo dann vielleicht der Auffassung sind, der eine ist jetzt mit einem guten oder der andere mit einem weniger guten Schicksal
behaftet.
Genau.
Ja.
Also da steckt für mich so eine Willkür drin. Und diese Willkür, die, glaube ich, ist da fehl am Platz.
Okay, das stimmt. So das spricht ja auch eigentlich deiner Message so voraus. Ja, finde ich auch sehr, sehr interessant. Und jetzt nochmal zurück zu deinem Buch. Wie fängt man denn eigentlich an, so ein Buch zu schreiben? Weil ich glaube, diese Idee, ein Buch zu schreiben, hat doch bestimmt jeder mal irgendwie im Kopf.
Wie kamst du da drauf?
Und wie ist dann wirklich dieser Schritt, dass man wirklich anfängt und sich hinsetzt und was aufschreibt? Weil das ist so, finde ich irgendwie cool. Und wie geht das dann weiter? Und erzähl mal.
Also zunächst mal ist es ganz, ganz wichtig, dass man Menschen hat, die einen dabei unterstützen. Jetzt so diese Angst vor dem weißen Papier zu sitzen, dass einem so nichts einfällt, beziehungsweise andersrum ausgedrückt, wenn man sich mit dem Gedanken befasst, ein Buch zu schreiben, glaubt man zu dem Zeitpunkt noch, dass es ganz anders abläuft, als es nachher tatsächlich ist. Jetzt ist es halt eben so, dass ich während diesem ganzen Prozess sehr intensiv von dem Verlag auch schon von vornherein betreut worden bin und also der Verlag, der es dann nachher auch veröffentlicht hat. Und da ist es dann jetzt etwas vielleicht untypischerweise so gelaufen, dass Interviews geführt worden sind. Also es sind 10 Interviews geführt worden, wo mir Fragen gestellt worden sind und aus diesen Interviews, diese Audios wurden erstmal verschriftlicht. Dann wurde das Ganze in eine Struktur gepackt. Und dann hat sich dieser ganze Prozess halt nach und nach irgendwo ergeben. Ich habe dann immer wieder gemerkt, dass ich schon den Schritt, den ich dann als nächstes nach bestem Wissen und Gewissen vielleicht dann gemacht hätte, der aber erst übernächste Schritt gewesen wäre. Also das wäre jetzt so meine Empfehlung, wenn man so ein Projekt ins Auge fasst, sich definitiv von vornherein Hilfe zu holen, so wie bei allen anderen Dingen auch. Ob man Skifahren will oder Tennis spielen will oder sonstiges, macht Sinn, am Anfang mit einem Lehrer zu arbeiten, der es halt eben einfach weiß, wie es geht, als jetzt dann irgendwie so drauf loszuschreiben oder zu machen.
Ich habe da voll dieses klischeehafte Bild im Kopf, dass du alleine an so einem Schreibtisch sitzt mit so einer Schreibtischlampe und einem leeren Blatt Papier und einfach anfängst zu schreiben. So stellst du mir das immer vor, wenn man sagt, ich fange an, ein Buch zu schreiben.
Auf der anderen Seite einfach anfangen ist ja auch schon mal ganz gut.
Ja. Hattest du denn vorher schon diese Geschichte so im Kopf oder hat sich das dann wirklich erst mit diesen ganzen, mit der Unterstützung und diesen Hilfen ergeben?
Also das Kernthema war von vornherein schon klar, weil ich mir die Frage gestellt habe, also dann nochmal zurück zu diesem Kernthema, also meinem beruflichen Kernthema Gesundheit, dass ich ja auch eine Zeit lang in verschiedensten Fitness- und Gesundheitseinrichtungen tätig war und ich mir immer die Frage gestellt habe, warum betreiben so viele Menschen Raubbau mit ihrer Gesundheit oder die häufigste Ausrede, die ich gehört habe, dafür habe ich keine Zeit.
Ja.
Wann soll ich denn das noch machen?
Ja, stimmt.
So nach dem Motto.
Vicky.
Touché.
Toll, und mit Lina hast du dann hier die Fitness-Tante von uns hier sitzen.
Naja, auf jeden Fall war halt dann irgendwo so die Überlegung, mit welcher Frage könnte man die dann irgendwo so emotional catchen?
Mhm.
Und daraus hat sich dann halt die Frage entwickelt, ja, was würde denn dein zukünftiges Selbst dazu sagen, wenn es dir jetzt in 15, 20, 25 Jahren über den Weg läuft oder an deiner Tür klingelt und es möchte mit dir einen Kaffee trinken und du müsstest ihm dann mehr oder weniger voller Reue begegnen und sagen, für meine Gesundheit hatte ich keine Zeit. Also ich finde halt dieser Gedankengang oder dieses Gedankenspiel bringt dann vielleicht den ein oder anderen Gedanken dann auch ins Rollen oder ein darüber nachdenken, ob man jetzt dann bereit ist, sich von seinem zukünftigen Selbst irgendwelche Vorwürfe machen zu lassen, oder?
Das ist aber echt ein guter Gedankensatz, finde ich, wenn man das so betrachtet.
Oder ob man doch sich darum bemüht, dass das zukünftige Selbst dankbar ist dafür.
Ja, das stimmt.
Das finde ich auch wirklich nochmal einen richtig guten Punkt, weil da fühle ich mich gerade sehr ertappt.
Ja, ist ja gut, dass du ein Buch geschenkt bekommen hast.
Ja, finde ich auch. Und nach dieser ersten Idee, wie war das dann so? Hast du dir dann selber schon so richtig was dazu vorgestellt? Oder wie war das so in dem Thema? Hast du dir da irgendwie Druck gemacht? Oder hast du da so Erwartungen an dich selber, die du unbedingt erfüllen wolltest? Oder wie bist du da in so Themen daran gegangen?
Zu Anfang muss ich zugeben, ja. Weil der Prozess an sich auch extrem viel länger gedauert hat, als ich das zu Beginn geplant hatte.
Das stimmt oft so,
Also es hat jetzt insgesamt 3 Jahre gedauert.
Ach, krass.
Also der gesamte Prozess von der ersten Idee wobei die Idee war eigentlich noch weiter in der Vergangenheit, also von dem ersten Interview, von dem ich eben erzählt hatte, bis dann zur Fertigstellung, jetzt Mitte März, hat es dann tatsächlich 3 Jahre gedauert. Jetzt müsste dann die Frage nochmal kurz wiederholen.
Also ob du dir dann so wirklich Druck gemacht hast oder Erwartungen hattest daran an dich selber.
Ja, und dann hatte ich mir in den Kopf gesetzt, an Weihnachten 22 schon an meine Familie verschenken. Das war irgendwie so ein Bild, was ich im Kopf hatte.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, zu dem Zeitpunkt, dass ich irgendwo so ein bisschen Druck reingeben wollte, um dann auch fertig zu werden. Und das hat sich aber dann nachher dann auch irgendwie unschön angefühlt.
Ja, glaube ich.
Und dann habe ich dann zu der Zeit dann einfach die Entscheidung getroffen, lass laufen, bleib im Vertrauen.
Wozu sich dann so einen Stress machen, weil das Endergebnis ist ja eigentlich das Wichtigste und das ist ja total oft bei kreativer Arbeit
so. Es wird nichts gut, wenn du das unter Druck machst. Das merke ich auch immer beim Zeichnen. Das ist immer besser, sich da wirklich Zeit zu holen für, stimmt.
Genau, deswegen sind so die 3 Lektionen oder hauptwichtigsten Lektionen während dem Schreiben und an diesem Prozess. Vertrauen zahlt sich aus, Perfektion ist eine Illusion. Und wenn du vorher weißt, was es bedeutet, ein Buch zu schreiben, dann fängst du nicht an.
Oha! Ich wollte auch noch so sagen, empfiehlst du uns das eigentlich jetzt weiter, dass jeder ein Buch schreiben soll, oder würdest du es nicht nochmal machen?
Ich würde es definitiv empfehlen, aber es ist ja auch da, ich denke, das kennt ihr auch aus eurem Arbeitsalltag oder aus anderen Lebensbereichen. Bei der Selbstständigkeit wird das genau das Gleiche, wenn du weißt, was auf dich zukommt mit dem ganzen Kram, den du zu regeln hast und die Hürden, die dir vielleicht irgendwo auch oder die sich dann auftun, wenn du die vorher alle wüsstest, dann würdest du es nicht machen.
Ja.
Und dann aber in dieses Vertrauen zu gehen und mal kurz die Augen zu schließen und ins Wasser zu springen und dann hat man es halt gemacht und dann kriegt man es auch hin.
Aber würdest du sagen, du bist daran jetzt auch gewachsen an dem Projekt quasi?
Ja, definitiv. Also Ich meine, ich muss dazu sagen, in den letzten 3 Jahren hat sich sicherlich durch verschiedenste Ereignisse im Weltgeschehen bei uns allen vieles in Bewegung gesetzt. Aber ja, definitiv, also so ein Projekt prägt einen schon.
Ja. Ja.
Wobei ich halt eben an der Stelle auch wirklich das Glück hatte, mit dem Marian Prill einen Verleger zu haben oder einen, ja, ich nenne es, er ist jetzt mehr als ein Verleger, schon einen Coach zu haben, der mich in dieser Zeit halt betreut hat, der, also wir haben so zwischenzeitlich festgestellt, dass wir vielleicht sogar ein Stück weit seelenverwandt sind und dann hat sich das dann so hochgeschaukelt und dann wurde das halt eben dann auch am Ende richtig gut. Das hat sich dann immer richtig gut angefühlt und ja, wenn man das dann eines Tages dann tatsächlich so haptisch in der Hand halten darf, ist das schon was Besonderes.
Ja, ein schönes Gefühl, das kann ich mir vorstellen.
Vor allem, wenn du dann sagst, dass du mit so jemandem zusammenarbeiten kannst, mit dem man sich dann so vertraut fühlt und wo man einfach merkt, wahrscheinlich die Person versteht einen und wenn du so sowas sagst wie so Seelenverwandtschaft, finde ich auch immer total
faszinierend.
Ja. Ich finde das auch immer total toll, wenn ich Menschen treffe und ich merke so, okay, irgendwie matcht das hier so miteinander und das finde ich auch immer sehr bereichernd. Ja. Cool. Und ich wollte noch zu dem Thema Selbstständigkeit zurück, weil du ja auch am Anfang meintest, dass du von diesem 9-to-5-Konzept jetzt auch nicht so ein Fan warst. Und fühlst du dich dann jetzt in der Selbstständigkeit auch so richtig angekommen an deinem Platz? Und wie läuft eigentlich dann so dein Alltag ab? Und ist das so wirklich dann das, womit du dich so wohlfühlst dann auch?
Ja, also ich denke mal, dieses wirklich und tatsächlich Ankommen, das gibt es in meinen Augen nicht, weil es geht ja immer weiter und es ist immer ein Prozess und so.
Aber man kann doch immer für den Moment ankommen, oder?
Genau, das wäre jetzt dann der Anhaltspunkt gewesen. Also klar ist es halt eben so, dass die Selbstständigkeit, also wir haben es ja dann auch, oder sind diesen Schritt ja dann gegangen, als unsere Tochter geboren war, schon oder gerade frisch geboren war und dann hat man natürlich dann schon die ein oder anderen Stimmen so im Umfeld wahrgenommen, ja, jetzt dieses Risiko einzugehen mit Familie und so weiter und so fort. Aber letztendlich glaube ich, dass man, wenn man das so in sich spürt, dass das der richtige Weg für einen ist, dann sollte man den definitiv auch gehen. Dann sind wir dann so wieder bei dem Thema Herzensweg und auf diese Intuition auch zu hören. Ich glaube halt, ja, es gibt so ein schlauen Spruch, das Leben ist halt nun mal lebensgefährlich. Das heißt, also es gibt ja nie die hundertprozentige Sicherheit.
Ja.
Wenn ich angestellt bin, kann ich auch gekündigt werden oder das Unternehmen, in dem ich arbeite, geht insolvent, keine Ahnung.
Ja, natürlich.
Wenn man halt diese Angst oder diese Sache halt irgendwo in sich trägt, dann ist das egal, ob du angestellt bist, ob du selbstständig bist, ob du egal was bist. Und ja, um auf deine Frage dann noch konkret zu antworten, ist es so, dass ich mich für den Moment sehr, sehr wohl fühle mit dem, was ich tue, was wir tun.
Mit wir meinst du dann deine Frau und dich?
Genau.
Ja.
Und dass dieses Lebenskonzept natürlich schon zum Großteil aufgegangen ist, weil der Grund, aus dem wir uns selbstständig gemacht haben, war ja mit halt auch Zeit für unsere Kinder zu haben, diese Flexibilität zu haben.
Ja.
Und das ist schon sehr gut aufgegangen.
Ja, ich fand das
noch etwas freier werden, klar. Aber
ich fand das noch einmal total interessant, als wir mal bei euch waren für Fotos, dann hat Jenny sowas, also deine Frau, gesagt, wie das es eigentlich für mit den Kindern richtig cool ist, dass sie so selbstständig ist, weil sie sich einfach dann wahrscheinlich viel freier den Alltag planen kann. Und das fand ich dann auch damals so, ist mir richtig so hängen geblieben, weil ich mir noch dachte, ja, eigentlich, so wie ihr das macht, ist es ja bestimmt auch dann ganz cool auch so für den Familienalltag, oder?
Ja, also andererseits ist es halt eben so, dass jetzt, also unsere Tochter ist jetzt 8 mittlerweile schon, die natürlich dann, wenn man jetzt dann, wenn es mal eine Woche gibt oder 2 Wochen gibt, wo man mal häufiger unterwegs ist, dann ist das für die schon ein bisschen ungewohnt.
Ja.
Und da muss man dann auch wiederum so ein Stück weit seine Zeiten verteidigen, in Anführungszeichen. Aber klar, ich meine, die kennen das halt nicht anders. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich jeden Morgen um 7 auf die Arbeit fahren müsste und abends um 5, 6 oder 7 Uhr heimkäme, dann, also wenn ich diese Extremen gegeneinander vergleiche, ja, ist es einfach sehr, sehr cool.
Ja, und ich finde, man hat ja auch oft noch dieses Bild im Kopf, das bedeutet, wenn man selbstständig ist, hat man so gefühlt gar keine Zeit mehr. Aber ich finde, das habt ihr damit ja so ein bisschen widerlegt, dass man das ja auch gut managen kann. Dazu muss man aber auch sagen, dass Jenny sich ja auch in dem Bereich ja sehr ja, wie nennt man das, sehr gut auskennt und sehr viel sich damit auch beschäftigt. Wahrscheinlich kommt euch das ja wahrscheinlich auch sehr zugute dann, oder?
Ja, also wir ergänzen uns sehr gut. Das ja. Kann man dann so in einem Satz zusammenfassen.
Voll gut, das finde ich immer richtig schön zu sehen. Cool.
Ich habe noch mal so eine andere Frage. Und zwar, es gibt ja jetzt immer mehr diesen Einsatz von KI bei Diagnosen und Behandlungen von Krankheiten. Und mich würde es mal interessieren, ob du davon auch irgendwie mitbekommst, ob du das merkst, ob das bei deinen Patienten oder bei deinen Leuten halt auch, ob sich das auch bemerkbar macht oder ob das bei dir noch gar nicht so der Fall ist.
Ja, ich glaube, dass diese Technologie ja doch noch, also zumindest mal in der Anwendung von Otto-Normalverbraucher, so will ich es mal nennen, ja doch noch in den Kinderschuhen steckt. Mhm. Ich bin schon damit schon in Berührung gekommen. Für mich ist es halt eben so, dass, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also KI kann viel und KI kann sicherlich auch helfen, aber ich glaube, sie kann halt nicht fühlen. Und das ist halt so eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Also zumindest mal, was mein Verständnis von einer Gesundheitsberatung, Betreuung in diesen Bereichen halt eben irgendwo, wo das Ganze halt eben dann auch so mitschwingt. Weil ich hatte die Tage noch mal eine Diskussion, oder das heißt Diskussion, ein Gespräch mit jemandem, das passt vielleicht an der Stelle. Ich war bei einem Unternehmen und wir haben dort so eine Wirbelsäulenvermessung angeboten. Und dann geht es natürlich dann einmal darum, harte Fakten und Zahlen dieser Messung auf dem, die hat man dann auf dem Laptop vorliegen, die dann auszuwerten mit demjenigen. Und er hat dann immer wieder dann die Aufmerksamkeit von sich auf diese Zahlen gelenkt und hat immer wieder gefragt, ja, ist denn da alles in Ordnung? Und ich habe dann zu ihm gesagt, die Zahlen sind das eine, aber das andere ist ja auch dein Wohlbefinden.
Ja.
Genauso, wenn ich mich jetzt auf die Waage stelle, steht dann da eine Zahl, das aber nicht bedeutet oder nicht ausschließlich bedeutet, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
Ja.
Es geht ja auch dann halt eben einfach um dieses Gefühl dabei. Ja. Fühle ich mich wohl? Ja.
Welchen Wert gebe ich der Zahl dann am Ende, die da steht, wenn es ja eigentlich alles gut ist? So.
Genau. Mhm. Ja. Also klar kann man, es bietet eine Leitplanke, eine Zahl bietet eine Leitplanke natürlich. In dem Sinn, aber es ist ja nicht das Alleinige. Also da kommen ja viele, viele andere Aspekte hinzu.
Mhm.
Und ich glaube, da ist das halt auch so. Ich muss dazu sagen, in der Tiefe habe ich mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt. Es kann halt, wie gesagt, sicherlich sehr viele Sachen verbessern und viele Sachen einfacher machen und gut machen. Aber es ist halt so wie mit allem. Wir müssen, glaube ich, an der Stelle auch ein Stück weit vorsichtig sein, dass das nicht gefährlich wird.
Genau.
Also das ist richtig. Mit anderen Dingen genauso. Aber
ja, und ich finde auch den Aspekt, wie du sagst, mit dem Thema, dass die KI ja nicht fühlen kann, den finde ich auch super nochmal hervorzuheben, weil gerade bei solchen Themen geht es ja auch wirklich oft, dass man sich wahrscheinlich, wie du sagst, schon auf die Zahlen versteift, aber die emotionale Ebene ganz außen vor gelassen wird und die am Ende ja aber den Großteil des Selbst ausmacht oder auch den Problemen oder sonstigen Themen dann.
Ja, also wenn wir uns halt eben, weil du es jetzt auch gerade eben angesprochen hast, in Bezug auf eine Diagnose einer Krankheit oder auch eines Beschwerdebildes etc., da ist es halt eben auch ganz, ganz wichtig, nicht nur sich auf bildgebende Verfahren oder andere Diagnosen oder andere Diagnostikmöglichkeiten zu verlassen, weil wir uns bewusst machen dürfen, dass zu 95, vielleicht sogar 99 oder gehen 100% eine Ursache von einer Beschwerde immer auf einer anderen Ebene liegt.
Ja,
okay. Auf der körperlichen Ebene zeigt sie sich, aber die Ursache, die eigentliche, wahre, tatsächliche Ursache liegt im seelisch-emotionalen Bereich.
Interessant, ja.
Okay. Das ist ja auch oft so, wenn man, also ich hatte das mal eine Phase, wenn man irgendwie so aufgeregt ist oder man irgendwie keine Ahnung, es einem nicht so gut geht mental und da hat man aber einfach immer Bauchschmerzen davon. Und bis man dann mal irgendwie, also bei mir hat es irgendwie dann unnormal lange gedauert, bis ich diesen Aha-Moment hatte, dass es halt wirklich damit zusammenhängt. Ich mich gewundert habe, warum habe ich jetzt immer Bauchschmerzen hier, wo kommt das her? Und dann aber irgendwann, ja okay, daran zu liegen.
Macht immer keinen Stress.
Ja.
Ja, es gibt halt ein spannendes Modell, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört bei Kurt Tepperwein. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt. Und es gibt so vier Mahnstufen des Körpers. Die erste Mahnstufe ist eine geistige Eingebung. Das kennen wir alle, so nach dem Motto, beweg dich mehr, guck weniger Serien und lese mal ein Buch.
Oh mein Gott, meinst du gerade mich hier persönlich? Also das trifft gerade alles sehr auf mich zu. Ja, okay.
Dann ist es so, dass diese innere Stimme aber nur dann für uns wahrnehmbar wird, wenn sie um uns herum leise ist. Ja. Und im Alltag ist es sehr selten leise, außer ich nehme mir halt bewusst auch Zeit dazu.
Und wenn man halt die ganze Zeit Serien guckt, dann kann man das
ja, wenn man unter dieser Dauerbeschallung besteht, dann wird das halt natürlich schwierig.
Ja, okay. Mhm.
So, wenn ich dann diese innere Stimme ignoriere, dann kommt die nächste Stufe, das ist ein Symptom. Hautausschlag, irgendein, keine Ahnung, Fußpilz, Kopfschmerzen, Nackenverspannungen, wie auch immer.
Ja.
So, dann, wenn ich die dann weiter ignoriere, hat mein Körper oder meine Seele, die über den Körper mit mir spricht, ja keine andere Möglichkeit, als mir die nächste Stufe zu schicken. Sie muss ja, ja lauter werden, ja, sie ja. muss es ja mehr bemerkbar machen. Also gibt es einen tatsächlichen Schmerz, Rückenschmerz, Knieschmerz, Hüftschmerz, keine Ahnung was.
Bauchweh.
Genau, Bauchweh. Und dann ist es halt im Gros der Gesellschaft so, dass wir diese Schmerzen betäuben mit Schmerzmitteln. Mhm. Und dann gibt es dann so Glaubenssätze wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz und stell dich nicht so an und schmeiß was ein und dann wird das schon wieder laufen. Mhm. Und dann hat unser Körper halt keine andere Möglichkeit, als uns die vierte Stufe zu schicken. Das ist halt dann, dass das ganze Thema chronisch wird oder vielleicht sich sogar ein Krebs bildet. Was ich spannend finde an dem Modell ist, einerseits sich das so mal verständlich zu machen, dass ich ja dann schon auch wiederum eine sehr große Selbstverantwortung dafür trage, weil ich auf jeder Stufe, egal auf welcher Stufe ich mich befinde, mit einer Änderung meines Lebensstils direkt Linderung, Heilung herbeiführen kann. Es ist jetzt sehr vereinfacht, das muss man dazu sagen, aber ich denke, es regt halt dazu an, sich darüber bewusst zu werden, dass wir schon sehr viel selbst mit beeinflussen können. In die eine, also auch in die andere Richtung, logischerweise.
Ja, und oft ist es ja diese Resignation, dass man einfach denkt, ja, ich kann es halt nicht ändern, dann ist das halt so.
Ja, und das
ist einfach wahrscheinlich zu Bequemlichkeit dann geworden. Ne?
Das finde ich halt auch so interessant, dass man halt wirklich auch einfach selbst dafür verantwortlich ist und dass man auch einfach auf die Zeichen des Körpers hören sollte, wenn irgendwas ist. Das ist ja das, warum unser Körper das ja macht, wie du gerade schon gesagt hast. Er signalisiert, ey, du musst was tun, mir geht's nicht gut und wenn du es ignorierst, dann wird's nur noch schlimmer.
Und ich glaube, früher war das doch bestimmt, was heißt früher, aber im Ursprung war das ja dann auch so, dass der Mensch ja irgendwas verändert hat, aber heute wahrscheinlich mit so vielen anderen Möglichkeiten, die es einem bequemer machen, ist man natürlich verleitet, dann doch einfach eine Schmerztablette einzuwerfen und einfach weiter zu powern. Ja,
es ist auch so ein Stück weit, sorry, das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit darin begründet, dass wir irgendwie so diesen Kontakt zu diesem, ja, man könnte jetzt ein bisschen hochtrabend zu diesem Ursprünglichen verloren haben, also zu der Natur beziehungsweise auch zu uns selbst, also diese innere Stimme auch dann wirklich wahrzunehmen, der zu vertrauen und natürlich dann auch den Mut zu haben, diesem zu folgen.
Ja, ich glaube, Mut ist da auch noch ein großes Stichwort. Weil irgendwie ist das ja dann doch immer was Fremdes oder was eine Überwindung kostet oder was einem wirklich in erster Linie unbequem ist. Und
vor allem auch, was vielleicht im Umfeld zu Widerständen führen kann.
Das kann natürlich auch sein.
Leute, ich habe dazu irgendwie eine perfekte Beispielgeschichte gerade.
Ja, hau raus.
Und zwar habe ich seit jetzt wirklich schon Monaten, habe ich halt so in meinem linken Zeigefinger, so im Gelenk, habe ich so richtig Schmerzen, wenn ich dann zum Beispiel irgendwie trainiere oder so Hanteln habe und das schlägt so voll auf die Finger oder die Gelenke, dann merke ich das richtig, auch so bei der Bewegung. Und dann habe ich mir immer gedacht so, ja nee, ich sehe es jetzt nicht ein, dafür zum Arzt zu rennen, wahrscheinlich ist gar nichts, wahrscheinlich muss das einfach an der Sehne und dann muss man das einfach ruhen lassen und geht das schon wieder. Das ist halt immer noch nicht weg und jetzt fängt halt langsam an, hier hinten mein Handballen, auch so ein bisschen ab und zu weh zu tun. Und ich denke dann immer, das ist irgendwie die zweite Stufe, so wie Tim gerade gesagt hat. Das ist einfach so. Es
breitet
so.
Sich aus.
Ja, keine Ahnung.
Nina, gehst du bitte zum Arzt?
Nein, ich werde wahrscheinlich. Ich glaube, jetzt nach dem Podcast werde ich wirklich wahrscheinlich irgendwann mal zum Arzt gehen.
Mal jetzt alle so einmal durchchecken.
Ja, ich glaube, das ist aber auch wichtig, sich ab und zu mal so durchzuchecken. Auch wenn ich davor, glaube ich, Angst hätte, mich so komplett durchzuchecken, weil ich dann...
Hast du Angst, was passieren
würde? Ja, stell dir mal vor, ich komme dann nachher so hin und dann sagt der Arzt mir irgendwas Schlimmes.
Ja, aber dir geht's doch gut, oder? Ja, außer deinem Finger.
Ja, mir geht's an sich gut, aber also es ist wichtig, sich durchchecken zu lassen. Das will ich jetzt auch gar nicht so verneinen, aber irgendwie habe ich da vor Schiss, glaube ich. Weil ich einfach nicht wüsste, was es wäre.
Was machen wir da? Wie helfen mir der Nina, dass sie dann schafft, zum Arzt zu gehen?
Ja gut, bei dem Durchchecken und so weiter müssen wir uns ja dann auch wiederum bewusst machen, dass das ja auch nur auf einer Ebene stattfindet. Also es wird ja nur die meistens nur die körperliche Ebene gecheckt.
Ja.
Da kommen ja immer ganz viele Zahlen wieder raus und dann sind wir wieder,
Bei diesem Thema.
Das stimmt.
Ja, stimmt.
Also die anderen Aspekte definitiv. Also ich will da auch nicht irgendwie das verneinen oder per se irgendwie schlecht machen, aber nicht immer nur den Körper betrachten, auch den Geist, sondern auch alles drumherum.
Solina, was ist in deinem Kopf los?
Oh Gott, zu viel. Zu viel Stress gerade.
Oh Mann.
Also wenn du sagst, du hast Angst, dann ist es halt, oder das vielleicht noch so als genauer Hinweis an der Stelle, es gibt, also alle Ängste, die wir haben, können auf mehr oder weniger zwei Ängste zurückgeführt werden. Und das ist die Angst vor dem Tod und die Angst, nicht geliebt zu werden.
Ja,
also alles, was in irgendeiner Art und Weise Ängste auslöst, kann auf diese beiden Ängste, oder wenn man es immer wieder weiter verfolgt, kommen am Ende diese beiden Ängste raus.
Das ist schon echt deep, ey.
Die sind auch sehr gegensätzlich, diese Ängste, ne? Also Tod und Liebe ist ja auch irgendwie sowas.
Ja.
Aber krass, ja. Wenn man es so sieht, auf jeden Fall.
Also aus der Gruppe halt ausgestoßen zu werden, das war halt vor, keine Ahnung, etlichen Jahren bei unseren steinzeitlichen Vorfahren, war das halt der sichere Tod.
Ja, stimmt.
Ja, stimmt.
Deswegen machen wir auch, oder neigen wir dazu, vielleicht auch hier und da mal Dinge zu tun, wie ich das eben angedeutet habe, die im Umfeld natürlich irgendwo vielleicht für Widerstand sorgen, aber machen sie vielleicht doch, um dazuzugehören.
Ja.
Also ganz wichtig, auch da in die Reflexion zu gehen und zu sagen, okay, wo ist es meine rote Linie, wo ist meine Grenze und die möchte ich gerne auch verteidigen, egal was das jetzt mal im Außen bedeutet. Weil wenn ein Freund, vermeintlicher Freund, das nicht akzeptiert, dann weiß ich nicht, ob er dann auch ein wahrer Freund ist oder Familienmitglieder genau das Gleiche.
Wie findest du denn dann diesen Aspekt, dass man ja immer so sagt, Ängste überwinden, aber diese zwei Grundängste sind ja wirklich sehr schwer zu überwinden. hast du da auch irgendwie einen Tipp oder einen Ratschlag? Oder?
Ja, ich zitiere an der Stelle mal gerne Dieter Lange, ich weiß nicht, ob der euch was sagt oder den Zuhörern was sagt, der einen Spruch dazu hat, der einzige Weg aus der Angst führt durch die Angst hindurch.
Ja. Oh. Okay.
Aber das jetzt
durch den Tod. Oh Gott, nein.
Ja, an der Stelle wird es dann wirklich ein bisschen schwierig.
Oh Gott.
Aber ja, also wenn ich Angst habe vor Höhen, dann muss ich halt irgendwo mich in diese Situation begeben. Aber jetzt nicht einfach so und ohne Hilfe. Da nochmal der Appell dazu.
Natürlich.
Aber,
ja, auf jeden Fall. Alles das, nur ein Gedankenexperiment.
Genau.
Das finde ich aber auch so interessant bei meiner Oma, die wirklich auch gar keine Angst vorm Tod hat. Also es ist wirklich sehr erstaunlich und interessant zu sehen, wie die Einstellung zum Tod von ihr ist. Also die, wirklich so, ja, wenn es passiert, passiert's. Dann ist es
krass,
wirklich, du merkst
hat
die
sie
Frau,
denn dann irgendwie das Gefühl, dass sie ihr Leben so in besten Zügen gelebt hat?
Ja,
und dass
das
sie
wollte
dann
ich
so,
gerade sagen.
Ah, ja.
Die Frau ist, die hat alles erreicht, was sie erreichen wollte. Die ist glücklich, der geht so weit für ihr Alter wirklich noch sehr gut. Sie ist jetzt 86, glaube ich. Und die ist wirklich noch topfit für ihr Alter. Wirklich, die hat noch eigene Hühner, die sie dann jeden Morgen, jeden Tag dann pflegt. Die hat immer so eine Aufgabe, weißt du?
Ja, das finde ich auch immer ein wichtiger Aspekt mit so einer Aufgabe im Leben.
Ja, und das ist wirklich für sie wirklich das Normalste, darüber zu reden und auch einfach zu sagen, ja, okay, wenn ich morgen nicht mehr lebe, dann ist es so. Das ist nicht schlimm und ich finde das so interessant und krass halt einfach, ob das auch wirklich mit dem Alter zusammenhängt.
Sollte unser aller Ziel sein.
Ja,
ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zusammenhängt, aber ich glaube, es hängt halt eben auch so ein bisschen mit der Kultur oder unserem Verständnis von Tod zusammen.
Ja,
also,
stimmt. In Mexiko feiert man doch irgendwie den Tod und begrüßt die Toten da zu den Festen und
genau,
ist dann
oder
so ganz anders.
Irgendwelche Indianerstämme, die suchen sich den Tag, an dem sie sterben, bewusst aus.
Ach, krass.
Oha.
Und legen sich hin und sterben. Also wenn dieser Kreis geschlossen ist, ähnlich jetzt mal in dem Zustand zu sein wie deine Oma.
Ja.
Das heißt also, die Aufgabe in diesem Leben halt erfüllt zu haben, mit sich zu 100% im Reinen zu sein und dann zu sagen, okay, tschö und die nächste Runde.
Ja.
Krass. Ey, dazu würde ich eigentlich schon gerne vorgreifen zu dem, was ich diese Woche oder die letzten Wochen konsumiert habe. Und zwar habe ich ein Spiel gespielt. Du denkst jetzt bestimmt, was kommt jetzt. Ich habe eine Nintendo Switch und darauf habe ich ein Spiel gespielt, das heißt Spiritfarer. Da geht es darum, dass eine
Spiritfarer.
Farer, also Seelenfrau oder Fahrmann. Also da geht es darum, dass du diese Protagonistin Stella spielst und deine Aufgabe ist es, ein Boot zu fahren mit Seelen drauf und die Seelen ins Jenseits zu befördern. Und jede Seele hat auch so seine eigene kleine Story, die du dann so erfährst. Und da gibt es halt so kleine Minispiele und so. Aber diese Grundstory von diesem Spiel finde ich so, so, so schön, weil alle Seelen haben was mit der Hauptprotagonistin zu tun. Und man lernt die so richtig kennen und man lernt dann auch, je weiter man das Spiel spielt, erfährt man immer mehr, warum die was miteinander zu tun haben, in welcher Beziehung die stehen, ob die alles in ihrem Leben erreicht haben, ob die noch was bereuen. Und ich finde dieses Spiel, also es ist halt wirklich so ein kleines Indie-Game mit so einer richtig süßen Grafik. Und dieses Spiel ist einfach so schön, allein von der Story. Ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal durchgespielt. Und das wollte ich auf jeden Fall erzählen. Und ich finde, das passt alles so gut, ja, weil wir haben ja auch noch so gesagt, man muss ja sein eigenes Boot fahren. Nee, wie hast du das gesagt?
Sein eigener Kapitän auf dem Boot.
Ja, und auch das mit den Seelen und dem Tod. Und dann dachte ich gerade die ganze Zeit, boah, das passt. Das passt so gut. Und dieses Spiel kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der so Lust hat auf so kleine, ja, so ein kleines Strategiespiel mit schönem Design und wo alles so schön und süß ist und alles so herzlich, aber auch traurig und ernst. Und das hat einem dann nochmal so richtig diesen, mit dem
Tiefgang.
Tod. Ja, das hat richtig Tiefgang, dieses Spiel. Und das wollte ich auf jeden Fall erzählen. Und ich fand, das hat jetzt gut gepasst.
Krass, was manche Leute dann so, auf welche Ideen manche Leute kommen. Aber dass so ein Spiel dann auch so, so deep ist eigentlich. Ja. Ne?
Und halt wirklich auch, dass man diese Stella die Aufgabe hat, dieses Schiff zu steuern mit diesen ganzen Seelen. Und die soll halt wirklich dann dafür sorgen, dass alle irgendwie mit ihrem Leben abschließen können. Und ja, in dieser Aufgabe wächst sie natürlich auch. Und ja, das Spiel lege ich jedem ans Herz, der gerne so ruhige Spiele spielt. Ja.
Okay, dann werde ich jetzt wohl weitermachen von dem Thema, was ich konsumiert habe. Ich habe gar nicht so viel konsumiert. Das ist richtig, richtig wack jetzt. Also auf jeden Fall Spotify.
Hast wieder viel Musik gehört?
Ja, Musik höre ich ja
jeden
Tag.
Was hast du denn gehört?
Boah, alles. Wirklich, da kannst du kein Genre festmachen.
Okay.
Ich wollte aber nochmal auf unsere Spotify-Playlist hinweisen, Creative Listening. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, da sind nämlich alle Genre drin. Und egal, dann, wenn ihr so jemand seid wie ich, der halt kein festes Musikgenre hat, was er gerne hört, hört da auf jeden Fall rein, da ist alles drin.
Ja, dann kannst du ja noch 2-3 Songs reinmachen, die du die Woche gehört hast.
Ja, okay, ich guck mal.
Okay.
Okay.
Und Tim, wir haben dir ja auch die kleine Hausaufgabe gestellt. Du hast vorhin noch schon so gesagt, was du dann erzählen sollst. Hast du was, was du dir in letzter Zeit angeguckt, angehört, gespielt oder sonst was hast?
Ja, die letzte Serie, die ich geschaut habe, war The Consultant auf Amazon.
Hm, kenne ich nicht. Aber ich habe schon mal davon
Christoph
gehört.
Christoph Waltz.
Ah, ja, den kenne ich.
Ja, also der deutsche Schauspieler, der auch schon einen Tarantino-Film mitgespielt hat. Mhm. Das war so das Letzte, was ich konsumiert habe. Ja, also grundsätzlich höre ich auch jeden Tag Musik. Ich höre aber eher Mantras zur Meditation beispielsweise. Wenn du jetzt das Thema Konsole ins Spiel bringst, dafür habe ich aufgrund meiner Kinder keine Zeit und hier will ich da jetzt noch nicht so sehr ranführen.
Ja.
Wobei ich
immer
wieder
okay.
mit meiner Tochter tatsächlich Super Nintendo, kennt ihr das eigentlich?
Ja, oh, toll.
Ja, Super Nintendo, Mario Kart oder Super Mario
Spiele. Oh Gott,
Spiele.
Das ist so cool.
Das war auch wirklich Kindheit.
Ich weiß noch, letztens war ich noch mal bei meiner Cousine zu Besuch. Wir haben auch Mario Kart gespielt und früher war ich so, so gut. Und ich war immer fast Letzte. Ich war so schlecht. Ich denkst, okay, man kann es wohl doch verlernen mit der Zeit.
Wahrscheinlich.
Ja, Mist. Oder die Spiele sind einfach schwieriger geworden. Oh Mann. Ich wollte auch noch von meinem TikTok der Woche erzählen, weil ich bringe ja immer so ein kurzes TikTok mit. Und ich habe so überlegt, was man so, also was vielleicht auch so ein bisschen zu uns passt. Aber mir ist irgendwie nichts so Richtiges eingefallen, weil ich bin so meine ganzen Sachen durchgegangen, was ich so in letzter Zeit geliked habe. Und da ist mir bei einem Video hängen geblieben, was ich irgendwie doch noch gerne teilen wollte. Und zwar ist das einfach ein Video, wo gezeigt wird, wie einfach so eine Schallplatte entsteht. Wisst ihr, wie das überhaupt vorgeht?
Nö.
Also wie das so aussieht?
Ja, die sind doch flüssig.
Ja, am Anfang.
Also warm, wird warm gemacht,
ja.
Die Masse, oder? So.
Krass.
Und dann sah das aus wie so ein kleiner Donut mit so Schokostreuseln oben drauf. Und ich dachte so, hä, was passiert hier? Was gucke ich mir hier an? Und dann wird das, also es ist einfach so ein Klumpen. Also sieht wirklich aus wie so ein kleiner Donut. Und der wird dann einfach so gepresst unter ganz heißem, in so einer heißen Presse. Und dann fährt da so eine Fräse noch lang und dann ist die Platte fertig. Und irgendwie war dieses Video so. Es hat irgendwie so, ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wo sowas herkommt. Und dann dachte ich so, das muss ich unbedingt auf jeden Fall nachher in die Story posten und euch zeigen.
Vor allem, weil du ja eine stolze Schallplattensammlerin bist, ist auch mal wichtig zu sehen, wo die herkommen. Ne?
Was passiert da eigentlich?
Wie viele Schallplatten umfasst denn deine Sammlung?
Oh je. Ich glaube, so um die 50 Stück.
Okay.
Ja. Hast du auch welche?
Nee, ich habe persönlich keine, aber mein Schwager, also Jennys Bruder, ist auch DJ unter anderem und der, also es hält mir jetzt gerade in dem Zuge ein, die sind ja auch richtig viel wert teilweise.
Manche schon.
Also er hat da, glaube ich, so eine kleine Wertanlage.
Ja, also ich habe jetzt keine besonders krass wertvollen. Ich habe auch mal nach ein paar Platten gesucht, die es auch wirklich nicht mehr so, die nicht mehr hergestellt werden, wo man wirklich gucken muss, dass man die irgendwo gebraucht findet. Und dann habe ich auch mal ab und zu ein bisschen mehr Geld ausgegeben, weil mir das schon dann wichtig war, dass ich dieses Album halt besitze. Aber dann war das auch zum Beispiel kein guter Zustand, in der die dann bei mir ankam. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, jetzt habe ich echt hier irgendwie 60, 70, 80 Euro ausgegeben für diese Platte. Und die sieht einfach richtig schrau aus. Mhm. Also die funktioniert uns, aber das Cover zum Beispiel war schon so.
Also gebraucht.
Ja, wirklich gebraucht. Und da dachte ich schon so, oh, wäre jetzt richtig cool, wenn die einfach noch wie neu wäre. Weil dann wäre es halt wirklich eine Wertanlage. Aber so habe ich es halt für mich und das ist für mich auch okay.
Wir lassen einfach
Nachkommen.
Wir lassen einfach unseren Podcast auf Schallplatten produzieren. Dann haben wir ein richtig cooles
Cover.
Das ist so witzig,
ey. Jede Platte ist dann aber ganz schön teuer, ey. Wir machen dann aber exklusiv. Wir machen dann exklusive Folgen nur auf Platte.
Genau. Kann man ersteigern.
Ja. Oder wir verlosen dann so mal so eine. Vielleicht ist das dann unser Durchbruch.
Ob das funktionieren würde, ich weiß ja nicht.
Ich weiß ja auch nicht. Ich bin immer optimistisch und ja. Aber ich glaube nicht, dass ich jemals eine Platte pressen werde.
Wer weiß. Sag niemals nie.
Ich bin jetzt nicht so die Musikerin.
Aber kommen wir jetzt noch zum Fact der Woche.
Stimmt, Lina bringt immer einen witzig bis verrückten Fact mit.
Also witzig ist er.
Witzig bis verrückt.
Ja. Also in letzter Zeit war es auch ziemlich interessant. Also ich habe jetzt mir überlegt, einfach mal was Passendes zum Thema Gesundheit rauszusuchen. Also nicht wirklich Gesundheit, aber es hat halt mit dem Körper zu tun. Und zwar, wir haben ja ganz, ganz viele Nervenstränge bei uns im Körper.
Mhm.
So, schätzt mal, wie lang die sind, wenn man die alle aneinander macht.
Weißt du das jetzt, Tim?
Nee.
Okay, das wäre jetzt witzig, wenn du das ist, weil ist doch logisch, also so. Ja, ich denke mal, also ist das jetzt sowas wie in Kilometern oder ist das so dreimal um die Welt?
Tja.
Ich sage von hier bis zum Mond.
Ich sage 50 Kilometer.
Ja, da hat der Tim auf jeden Fall recht.
Hey, wusstest du es also doch?
Es hat geklingelt irgendwie, ich habe das glaube ich schon mal gehört.
Und zwar, die Länge aller Nervenstränge im Körper beträgt etwa 780.000 Kilometer und da steht, das reicht bis zum Mond und wieder zurück.
Und wieder zurück.
Oha. Oh, und okay, 50 Kilometer ist dann doch ein bisschen wenig.
Aber das stelle ich mir so krass vor, weil das kommt mir nicht in den Kopf. Wie kann das sein? Stimmt. Das ist wirklich krass. Und dann habe ich halt nochmal nachgelesen und dann steht auf einer anderen Website, stand sogar, dass die Nervenstränge 5,8 Millionen Kilometer lang wären. Aber
stimmt auch bei jedem anders, oder?
Ja, keine Ahnung, aber es
ist. Ja, das ist ja schon ein krasser Unterschied.
Ja, deswegen war ich mir auch nicht sicher, aber
ist auf jeden Fall lang.
Sehr lang. Und ich weiß nicht, kennt ihr Körperwelten? Ja, oder?
Aber ich war noch nie, ich glaube, das ist nicht so meins.
Ich war auf jeden Fall mal da und dann hat man da so ein, ich glaube, es war ein Huhn gesehen, wo wirklich nur diese ganzen kleinen Nervenstränge zu sehen waren, so von einfach, da war nichts, nur diese das bestand nur aus diesen Nervensträngen. Das fand ich sehr interessant und sehr krass.
Hat man erkannt, dass es ein Huhn war?
Ja, von der Form halt her. Das war ja noch in der Form von einem Huhn. Und das
oh Gott, das hört sich alles so schlimm an.
Die Nerven waren in der Form eines Huhns gebracht.
Oh Gott.
Nee, also das fand ich, das war sau interessant.
Hört sich auch mega interessant an. Aber bei so Sachen nachzudenken, da schmilzt mir mein Hirn weg, weil ich mir das nicht vorstellen kann.
Ja, eben, das kann ich mir echt auch nicht vorstellen. Das muss man so mal wirklich verbildlicht sehen irgendwie.
Ja. Ja, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie weit es zum Mond ist. Also das ist schon die nächste Hürde, Wiener.
Naja, vielleicht können wir ja ein paar Jahre dahin reisen. Dann
ich glaube, ich bleibe hier. Nee,
ich glaube, ich bleibe hier.
Ich möchte, glaube ich, nicht zum Mond. Da kommen wir wieder dazu, dass man dann doch in seiner Komfortzone bleibt. Ich meine, ich muss nicht jede Komfortzone verlassen.
Ja, vor allem schwebt da ja alles dann. Schwebt ja alles weg auf dem Mond.
Ja, die werden das bestimmt so bauen, dass man da in so einem Haus ist. Dann
bauen?
Ja, wenn du da hinreisen willst, dann müssen die doch was hinbauen.
Ja, aber reisen heißt ja nicht, dass ich da wohne. Reisen heißt ja nur, dass ich da hin.
Ja, aber du bist ja, du fliegst ja nicht nur drum rum, du willst ja dann auch da drauf auf den Mond gehen, oder nicht?
Oh, da brauchen wir bestimmt noch ein paar Jährchen, bis das funktioniert.
Ein paar.
Ja, soweit ich weiß, wenn du genug Geld hast, dann kannst du es doch schon machen.
Oh, ja, da musst du doch so also Tests bestehen, oder nicht? So durch so eine, wie heißt dieses?
Zentrifuge.
Genau, Alter, da würde ich so sterben, glaube ich.
Das ist auch gar nicht meine Welt. Oh mein Gott.
Ja, aber ist das nicht so? Also ja. SpaceX oder ja, wie heißt
ist
das?
Doch von möglich? Oder kommt stimmt. das noch? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ja, ist
alle
jetzt
Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr irgendwie Infos habt, ja. dann freuen wir uns über Updates mal. Zu ja. der Mondtouristik.
Oh Gott, also nee, ich betrachte das alles von hier aus. Das ist mir viel zu gruselig.
Mit so einem Fernglas, ne?
Ja, ich guck dann da
hoch. Da ist die Lina.
Das ist Lina. Lina wollte heute mal zum Mond. Die kommt nächste Woche wieder ins Büro.
Ich arbeite heute im Homeoffice.
Die ist heute außer Haus. Sie krank? Nee, auf dem Mond.
Oh Gott. Ja, vielleicht ist das in 10 Jahren sowas, was man ganz normal am Telefon erzählt. Wer weiß.
Oh, geil. Das ist da um so eine eigene Atmosphäre. Und dann bauen die da so Pflanzen und sowas an.
Ja.
Und dann wird dann so gefragt, wo das herkommt. Ja, kommt vom Mond. Dann wird das so darunter
die Mondblume.
Exportiert. Verrückt.
Ja, echt verrückt. Und Tim, willst du zum Mond? Willst du ja. das machen?
Ja.
Krass. Okay.
Also, ich sag jetzt einfach mal ja, man weiß ja nicht, was das bedeutet im Speziellen, aber das immer wieder bei dem Thema nicht nachdenken machen.
Oh ja. Gott, ja nee, da denke ich wirklich noch zu viel nach. Also
einfach, es müsste so ein Katapult geben, womit du dich einfach hochflutschen
Lina,
kannst.
Es sind Raketen.
Ja, aber da muss ich doch so Tests und so machen.
Ach so, ja, keine Ahnung.
Ich glaube, das mit so einem Katapult angenehmer ist, weiß
ich auch nicht. Ich weiß nicht. Kann ja sein. Komm, oh Gott. Schmerzlos.
Ja, weil du nicht mehr wiederkommst.
Ich habe so den Mond verfehlt.
Da hat Lina auf einmal doch mal keine Angst vorm Tod.
Und da muss auf dem Mond auch wieder eins stehen, hast du wieder.
Ja, das wird schwierig, glaube ich. Ja, der Schwerkraft.
Oh mein Gott. Ja, ich glaube, wir sind einfach die falschen Leute, die darüber reden sollten. Mit unserer Expertise.
Aber
zu,
unserer Fantasie mangelt es auf jeden Fall
nicht. Nee, das auf keinen Fall. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, hast du noch ein paar abschließende Worte für uns?
Oh, das war jetzt abrupt.
Oh. Wir können auch noch ein bisschen über den Mond reden, das ist auch okay für mich.
Ja, ein paar abschließende Worte. Ich sage einfach nochmals vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte.
Gerne.
Und ja, macht's gut. Gute Zeit. Passt auf euch auf und bleibt gesund.
Ja. Ja.
Bis bald.
Gerne. Ich wollte auch noch kurz sagen, dass ich deine Ansätze zum Denken, deine Denkanstöße, oh mein Gott, dass ich die wirklich sehr gut fand und ich werde mir auf jeden Fall ein paar Sachen, die du gesagt hast, auch nochmal
ja,
genauer
definitiv.
Vor mein inneres Auge führen.
Das hat auf jeden Fall auch geholfen, das besser zu verstehen, glaube ich, auch den Zuhörern und Zuhörerinnen.
Ja.
Das
freut mich.
War sehr interessant.
Und jetzt kauft ihr bitte alle Tims Buch. Ja. Wir können ja nochmal den Link in die Infobox packen und auch deine Socials. Dann kann man ja. dir ja mal folgen und mal gucken, was du sonst noch so treibst.
Genau,
ja.
Sehr gerne.
Sehr cool.
Dann nochmal vielen Dank, dass du da warst.
Und sehr gerne.
Wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder.
Ciao, ciao.
Macht's gut. Tschüss.